Moin zu Lebenstag 1, dem werden wir beim Fußballfantom mit Scoop und Sepp. Ihr kriegt jetzt hier nachher ein schönes Bild vom Scoop rein. Er ist im Urlaub in Kroatien. Das Bild war doch sehr pixelig. Von daher kriegt er jetzt ein richtig später noch ein richtig tolles. Schauen wir mal, was wir da finden, was der Scoop uns da noch anbieten kann. Scoop, ja, wie machen wir es? Nach dem bitteren Ausscheiden, lass uns erstmal über Deutschland kurz reden und dann reden wir natürlich über Werder. Und machen daraus natürlich in Werder-News, ist der Trainingsauftakt seit heute. Aber fangen wir erstmal an, ja, am Rande der Niederlage, die Spanier gehabt, bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, die Schiedsrichterpfeife Gottes war auch irgendwie gegen uns und war aber natürlich ein spannendes Spiel und irgendwie sehr unglücklich auch, dass der Turnierbaum nicht auf unserer Seite war und dass wir wenigstens die nicht im, ja, weiß ich nicht, Halbfinale oder Finale erwischt haben. Uns hätte vielleicht da noch ein Spiel gegen Portugal oder ähnliche Mannschaften ganz gut getan, so für das Finale.
Ja, moin Sepp, moin liebe User. Also auch 4 Tage später habe ich noch einen bitteren Beigeschmack bei der Niederlage. Es tut mir echt immer noch weh. Wir sind Werder-Fans durch und durch, aber natürlich auch Deutschland-Fans. Deshalb tut die Niederlage, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch weh. Total weh, Entschuldigung. Also eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel konnte ich auch nichts sagen, weil ich immer noch platt war. Als Einleitung möchte ich sagen, was ich richtig krass finde, Sepp, und diese Geschichten schreibt eigentlich nur der Fußball. Vor 18 Jahren bei der Heim-WM sind wir auch in der 119. Minute, damals gegen Italien ausgeschieden. Jetzt scheiden wir gegen Spanien bei einer Heim-EM aus und das ist schon echt krass. Ja, es war echt sehr, sehr schade, weil wir haben die Spanier am Rand einer Niederlage gehabt. Also keine Mannschaft haben die Spanier bisher so hinten reingedrückt, wie wir sie hinten reingedrückt haben. Chancen genug da gewesen. Ja, und über den Elfmeter, Sepp, wie gesagt, ein glasklarer Elfmeter. Ich habe ja gesagt, der Elfmeter gegen Dänemark hätte ich nie gegeben, aber der gegen Spanien war ein glasklarer Elfmeter. Er verhindert damit eine Torchance. Der Ball geht aufs Tor. Gegen Dänemark wäre der Ball irgendwo auf der Tribüne gelandet. Deshalb, die Relation passt mir halt nicht. Und es war schon total ärgerlich, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde. Aber, Sepp, ich muss aber auch sagen, wir hatten trotzdem genug Chancen. Mir fällt die Riesenchance von Havertz ein, den Lupfer, wo der Torwart zu weit vorm Tor steht, den muss er machen. Da ist sein linker Fuß, der ist 30 oder 35 Meter vom Tor. Das muss ein Tor sein. Füllkrug, seine Kopfballchancen könnten auch reingegangen sein. Ja, sehr, sehr bitter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir echt die Spanier am Rand einer Niederlage hatten und wir echt gut gegen die gespielt haben. Es hat Spaß gemacht zuzugucken. Die Jungs haben sich reingehauen und so weiter und so fort. Und bevor du wieder dran bist, Sepp, was ich auch richtig, richtig grandios fand, muss ich ganz ehrlich sagen, die Pressekonferenz später mit Julian Nagelsmann, da sitzt der Bundestrainer mit Tränen in den Augen und erzählt auch, dass jeder Spieler Tränen in den Augen hatten, dass sie ausgeschieden sind. Also das war, ich kriege schon gerade Gänsehaut, als ich darüber erzähle. Also das finde ich schon richtig gut. Er sitzt mit seinen 36 Jahren da bei der Pressekonferenz und dem schießen die Tränen in die Augen, weil die alles gegeben haben und trotzdem aber leider ausgeschieden sind. Also selbst Hut ab vor Julian Nagelsmann, Hut ab vor der Mannschaft und sehr schade, dass das Viertelfinale nicht überstanden wurde. Und wenn ich sehe, dass England und Frankreich im Halbfinale ist, dann würde ich sagen, Deutschland hätte es 3-mal mehr verdient als diese beiden Nationen. Das ist meine persönliche Meinung.
Genau, und das ist ja auch das Problem, aber wir sagen es ja auch wieder, es ist halt Ergebnissport, ne? Mannschaften wie England, Mannschaften wie Frankreich, Frankreich hat noch gar kein Tor geschossen, gar ein richtiges, ja, die hat ein Eigentor und einen einzigen Elfmeter, muss man sich mal reinpfeifen, auch mit einem Kader, der so viel Qualität hat. Leider spielen die auch nur mit Mbappé sozusagen hinten dicht machen und vorne hilft Mbappé, ähnlich halt auch die Engländer, die früher doch, glaube ich, deutlich mehr Spektakel hatten, dafür mal ausgeschieden sind. Jetzt spielen sie mehr oder weniger Katastrophe. Kannst du nicht angucken. Aber komm halt weiter. Ne? So ist das. Dabei, jetzt mache ich mal die kritische Sache auf, weil ich jetzt das hier so schön vor mir habe. Fabian Hürzeler, ehemaliger St. Pauli-Trainer, der jetzt in die Premier League wechselt, sagt schon, wir haben gegen keine Top-Nation gewonnen, sondern gegen die erste Top-Nation verloren. Schon gegen die Schweiz hatten wir unsere Probleme. Er hat nochmal die Defensive angesprochen. Wenn wir uns die Gegentore gegen Spanien anschauen, waren wir nicht gut gestaffelt. Wir haben individuell nicht die Positionierung zum Mann, die wir hätten haben können. Eine Schwäche im gesamten Turnierverlauf und letztlich Grund für das Ausscheiden war für mich, dass bei uns der absolute Wille gefehlt hat, die Box zu verteidigen. Auch gegen Dänemark defensiv viel zugelassen. Die Schweiz macht ein zweites Tor, deswegen abseits aberkannt wurde. So viel mal dazu, aber jetzt noch was viel Kritischeres. Und das sehe ich nämlich halt, was du auch angesprochen hast. Torschung, das ist eine irre Statistik. Da ging es eigentlich um die 4 Mannschaften, die ins Halbfinale kamen, dass sie bei vielen Statistikwerten quasi die bessere Mannschaft immer verloren hat. Und jetzt hier steht schon die Überschrift bei sport.de, Deutschlands irre Torschussstatistik bei den letzten Turnieren. Man musste den mal reinziehen. Seit der Weltmeistertitel 2014, ne? Seit dem WM-Titel von Rio, gab es für die DFB-Elf nicht ein einziges Spiel bei Welt- und Europameisterschaften, in dem sie weniger Torschüsse als ihre Gegner abgaben. Ja? Und dennoch bei den 21 Partien 9 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und das absolut Kurioseste ist dabei, der letzte Gegner bei einem großen Turnier, der am Spielende gegen Deutschland mehr Torschütze als die DFB-Elf aufwies, war 2014 Brasilien beim legendären 7:1-Sieg. Sprich, das, was wir auch schon mal gesagt haben, jetzt sind das ja mehrmals, glaube ich, nur Torschüsse allgemein, nicht Schüsse aufs Tor, aber mir fehlt da, als ich das gelesen habe, fehlt mir da 2014 Miro Klose noch da, Mittelstürmer, seitdem haben wir überhaupt keinen Mittelstürmer mehr, alles nur noch falsche Neun und so, die da rumlaufen, und es fehlt einfach jemand, der in der Box ist und da auch mal einfach die Sachen macht, und das ist ja gerade gesagt, Füllkrug, auch Havertz, das ist aber auch dann ein großes Problem. Und ich will noch mal weiter als Kritik abschließen, um mal ein bisschen diesen, nachdem du sehr viele positive Sachen gemacht hast, den Gegenpol aufzumachen. Wir haben natürlich auch Ecken. Und ich glaube, vor dem Spiel, ich habe das auf Magenta TV geguckt, hatte der gesagt, der Kollege, wir hatten, ich weiß nicht, so und so viele Ecken, so und so viele Standards. Wir haben kein Tor gemacht. Wir haben jetzt seit mehreren Jahren diesen Standardtrainer, auch ich glaube aus Dänemark damals geholt, ja, und überhaupt gar kein Tor dadurch erzielt. Das ist natürlich auch alles viel zu wenig, ja. Immer nur irgendwas herausspielen, aber hier fehlt einfach die Effektivität bei Deutschland. Und das seit mehreren Jahren.
Du, ich bin gerade sehr, sehr sprachlos über die Statistik. Seit 2014 immer mehr Torschüsse abgegeben und zweimal eine Frau, die ausgeschieden war.
In jedem muss er mal reinpfeifen.
Krass.
In jedem Spiel.
Krass, echt krass. Echt krass. Ja, aber Stürmerproblematik sehe ich genauso. Wie gesagt, Havertz ist ein totaler Liebling vom Nagelsmann. Das hat man ja gesehen. Der hat immer gespielt, was ich auch nicht verstanden habe, weil wir waren live im Stadion gegen Dänemark. Auch wenn er das Elfmeter-Tor gemacht hat, war er für mich eine absolute Katastrophe. Und jetzt auch wieder, wie gesagt, er muss das Tor machen. Kann ich nicht nachvollziehen. Und Füllkrug, du hast selber gesehen, als Füllkrug eingewechselt wurde, ich war auf der Fanmeile, da haben 20.000 applaudiert, das ganze Stadion ist explodiert, als Füllkrug eingewechselt wurde. Das ist ja so ein Boxspieler, der die Chancen leider nicht genutzt hat, aber das ist halt diese Neun, die wir brauchen. Deshalb verstehe ich das Spielsystem vom Nagelsmann nicht, das ist das einzig Negative, was ich da sagen muss. Aber Sepp, so ist das. In 2 Jahren haben wir die Chance, in Mexiko, Kanada und USA den weiteren Titel zu holen, und dann hoffe ich mal, dass es da besser wird. Also, lass uns jetzt das Positive nehmen, Sepp, und lass uns zu den besten Vereinen auf der ganzen Welt kommen. Lass uns über den SV Werder Bremen sprechen.
Genau, und da, bevor wir losstarten, ganz kurz ein paar Eckpunkte, weil ich die auch hier gerade habe. Heute, 8. Juli, Trainingsauftakt. Also seit 15 Uhr sind die schon am Trainieren. Dann 14. Juli ist das erste Testspiel gegen FC Werden 04. Das ist also am Wochenende. Trainingslager Zell am Ziller, 17. bis 27. Sheffield Wednesday, da das erste Spiel, oder das zweite Spiel, aber das erste terminierte Spiel bisher am 26. Juli, also zum Ende des Trainingslagers. Dann am 3. August Testspiel gegen Coventry City. 10. August Testspiel gegen Stade Rennes. Und dann Tag der Fans am 11. und am 19. August erste Runde DFB-Pokal gegen Energie Cottbus. Soweit können wir euch auch nochmal, denke ich, verlinken das Ganze so ein ganz grober Durchblick. Sprich, eigentlich ist jetzt Trainingsauftakt und dann geht es auch schon in 10 Tagen, sind sie schon im Zell am Ziller bis Ende Juli, um euch das sozusagen, eigentlich kann man sagen, von Mitte Juli bis Ende Juli ganz grob für euch, und dann gibt es im August schon noch ein paar Testspiele, dann geht es im Endeffekt schon rund. Ne?
Ja. Wird auch Zeit jetzt, nachdem Deutschland ausgeschieden ist. Okay, die Halbfinals der EM und das Finale werden wir uns so angucken, aber ohne als neutraler Zuschauer. Es wird Zeit, dass Werder wieder losgeht. Ich habe gerade schon ganz kurz auf Deichstube die ersten Bilder gesehen, der ersten Trainingseinheit. Respekt, da stand Security, also ganz viele Zuschauer, die sich das erste Training angeguckt haben. Nette Oberteile, ne? Also die Trainingsoutfits finde ich sehr nett, um jetzt mal modisch zu werden hier bei uns im Podcast. Also sehen richtig cool aus. Und ja, es macht Bock. Wie gesagt, ich bin im Zell am Ziller dabei. Im Trainingslager freue ich mich schon jetzt riesig drauf, obwohl ich jetzt noch in Kroatien bin und hier 31 Grad genieße. Freue ich mich aber auch im Zell am Ziller, auch wenn da 10 Grad und Regen sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe. Freue ich mich natürlich auch darauf. Und deshalb, es wird Zeit, dass man wieder jeden Tag was liest. Und Sepp, wir müssen gleich natürlich, darüber gebe ich jetzt wieder, über den Spielplan reden, ne? Über die ersten Spiele der neuen Saison. Die ersten beiden Heimspiele, die versprechen ja was, ne?
Genau. Bin ich auch völlig bei dir, wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Lass uns das einfach mal angehen, die ersten 5 Spieltage, ganz grob. Ihr wisst ja, vorher ist das Spiel gegen Cottbus im Pokal. Dann geht es aber los. Erstmal erster Spieltag. Ich nenne die erstmal die fünf in Augsburg. Dann haben wir natürlich jetzt sehr gute Erinnerungen an den letzten Auswärtssieg. Dann das Heimspiel mit neuer Gästetribüne gegen Borussia Dortmund. Ich denke mal, da kann dann der Gästeblock direkt schon mal ausgetestet werden, weil der wird ja rappelvoll sein. Dann das Auswärtsspiel in Mainz. Dann zu Hause haben wir die Bayern diesmal etwas später, denn die kommen am vierten Spieltag ins Weserstadion und dann auswärts in Hoffenheim. So, das heißt, wir haben jetzt drei Auswärtsspiele, Augsburg, Mainz und Hoffenheim zum einen und die zwei Heimspiele gegen Dortmund und Bayern. Und da muss ich sagen, Scoop, gut, Augsburg, wie gerade gesagt, ganz gute Erinnerungen, eigentlich Mainz auch, aber so im Mischmasch ist das durchaus bei 15 zu vergebenen Punkten, könnte das schon ein ganz schön happiges Programm sein für die ersten fünf Spieltage, oder?
Bin ich hundertprozentig bei dir. Das Programm ist nicht einfach. Gerade die ersten beiden Heimspiele, Dortmund und Bayern, hintereinander ist natürlich richtig krass. Also da muss man schon fast als Werder-Fan sagen, oh, wäre gut, wenn wir da einen Punkt holen. Man muss ja realistisch sein. Ne? Also kann auch sein, dass wir beide Heimspiele keinen Punkt holen, sage ich jetzt mal so. Also das ist schon krass. Und wie gesagt, in Augsburg haben wir uns bis auf letzte Saison immer schwer getan. Da haben wir immer Punkte liegen gelassen. Mainz mit dem neuen Trainer, der um 14 Uhr wieder die Fenster anfeuert und da jetzt zu der Tribüne läuft. Die werden auch heiß sein ohne Ende. Ja, und dann Hoffenheim, ja, du, wie du schon gesagt hast, wenn du ganz viel Pech hast, hast du dann nur 4 bis 6 Punkte und dann startet die Saison nicht gerade berauschend. Das Einzige, meine ganzen Dortmunder Kollegen freuen sich natürlich, weil die Dortmunder sonst immer ein Auswärtsspiel in Bremen im Winter hatten und jetzt natürlich zweiter Spieltag, das ist Anfang September, da freuen die sich natürlich riesig drauf, dass sie mal im Sommer nach Bremen reisen dürfen.
Genau, und ich muss es ganz kurz noch komplementieren, bevor wir nochmal auf diese 5 Spieltage gehen. Am 8. und am 12. Spieltag dann zu Hause Leverkusen und Stuttgart, also die anderen Mannschaften, die weit oben im Topf waren. Also da kommt einiges auf uns zu. Und deswegen auch der erste Appell für euch. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es seht, wie viele Punkte wir holen. Du hast ja gerade schon angedeutet, Dortmund und Bayern könnte auch eine schwierige Nummer werden. Und Mainz, ja, können sie auch stabilisiert haben. Hoffenheim vielleicht auch wieder. Augsburg muss man sehen. Also da sollte man schon irgendwo 6, 7 Punkte holen, damit man nicht irgendwo wieder in den Keller abrutscht. Ne?
Was für mich jetzt gerade krass ist, wo du das gerade erwähnt hast, wir haben Leverkusen und Stuttgart auch zu Hause. Das heißt, also in der Rückrunde spielen wir in Bayern, in Dortmund, in Leverkusen und in Stuttgart. Das ist natürlich auch eine krasse Situation, ne?
Genau, und du hast dann nur, ja, du hast im Endeffekt nur ein Heimspiel gegen RB. Das ist dann nämlich der 32. Spieltag. Entschuldigung, der 33. Spieltag dann als Rückspiel. Genau, also von diesen 5 Top-Mannschaften der letzten Saison, ja, hast du richtig erkannt, ja. Das ist, ja, also da muss man ordentlich auch was holen in der Hinrunde. Die darf man nicht verschlafen, weil ich meine, wenn du dann jetzt einen Auftakt hast, irgendwann im Januar 2025. Ja, das ist auch nicht schön. Au, 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 au. Auch hier verschoben. Also wir springen ganz kurz mal, nehmen es uns nicht übel. Aber im Januar nach der Winterpause starten wir mit dem 16. Spieltag am 11.01. Okay, das ist ein bisschen verschoben. Wir schieben 2 Spieltage sogar in den Januar rein. Also am 11.01. auswärts in Leipzig, haben dann Heimspiele gegen Heidenheim und Augsburg. Okay, das sieht dann nochmal ganz gut aus. Und spielen dann aber in Dortmund, zu Hause gegen Mainz und in Bayern. Also da kommt einiges dann auf uns zu, auch im Januar und Februar. Ja,
ja, das ist schon heftig. Wie gesagt, wir sehen alle die Saison herbei und reden jetzt schon von der Rückrunde. Aber ich fand, weil es krass ist, dass du die Mannschaften dann alle auswärts hast. Ne? Das ist schon echt, echt krass, definitiv.
Ja. Genau, und schreibt also, wie gesagt, rein, wie ihr das seht, die 5 Spiele zu Anfang, wie viele Punkte wiederholen. Ich sag mal, man sollte schon 7 Punkte daraus holen, um nicht direkt in den Abstiegstrudel zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nach 5 Spieltagen es wieder Mannschaften gibt, die nur 2 bis 3 Punkte haben. Und ja, ihr wisst ja, gerade zum Anfang ist halt immer schwer. Siehe Turnierbaum, sehe auch Europameisterschaft manchmal, hilft dir natürlich auch ein Spielplan immer so ein bisschen besser in den Rhythmus zu kommen. Ne? Wenn natürlich Gegner kommen, die dir mehr liegen, du vielleicht erstmal Sicherheit und Punkte holst, gerade zum Beginn der Saison, ist es halt immer einfacher, als wenn du zwar eigentlich ganz gut theoretisch als Mannschaft bist, aber irgendwie durch schwere Gegner irgendwie 4, 5 Spieltage nicht zum Zuge kommst, dann ist die Moral halt schon mal sehr weit unten. Also wird wieder sehr spannend, sind wir ja Wir blicken gespannt nach vorne, würde ich sagen, zum Saisonauftakt.
Ja, definitiv. Das ist so. Cool, dass es wieder losgeht, wie gesagt. Und hast du jetzt eine Infos über Marco Grüll? Ich habe gelesen, die Sommerpause für ihn soll verkürzt werden, weil er kein Spiel gespielt hat. Hast du da irgendwie genauere Informationen?
Hast du ja, da genau, das hatte ich auch gelesen, aber mehr, wann er wiederkommt, kann ich dir auch nicht sagen. Veljkovic ist ja schon im Urlaub, ich denke, der wird sogar zeitnah da sein.
Ja. Romano Schmid soll wohl einige Angebote haben, habe ich heute eine Überschrift gelesen. Und wir sollen irgendwie an einem Südkoreaner dran sein, der in der belgischen Liga spielt. Da soll wohl ganz heiß dabei sein, den zu transferieren, habe ich heute gelesen.
Ja, Hong heißt ja wohl, offensives Mittelfeld. Ja, ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh, über den Kader zu sprechen. Werden wir sicherlich vielleicht dann nochmal so Richtung Ende Juli machen. Denn das ist durchaus interessant. Es hat sich ja noch nicht so viel getan, muss man sagen. Wir haben halt ein bisschen Rotation bei den Torhütern. Haben ja im Endeffekt mit Backhaus jemanden zurückgekommen. Markus Kolke ist dann ja wieder als Zusatz da. Ich denke mal, in der Innenverteidigung muss man ja auch sagen, Malatini ist ja dazugekommen damals zur Winterpause. Da wird gar nicht so viel passieren. Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, vielleicht nochmal auf der Außenbahn. Und wir haben dann ja Skelly Alvero behalten, wie man so will. Der kam ja dann auch erst zur Winterpause. Genau wie Hansen, der dazugekommen ist. Also ich kann mir ehrlich gesagt bei Werder, ich habe mir das gestern Abend mal angeguckt, ich kann mir nicht vorstellen, als dass vielleicht noch zwei Spieler kommen. Mehr wird man bei Werder nicht machen. Ich könnte mir jetzt vielleicht nur einen Offensivspieler vorstellen und nochmal jemanden für die Außenbahn, sozusagen für die Abwehr, aber mehr auch nicht.
Ja, sehr interessant, was da passieren wird. Also Clemens Fritz hat ja gesagt, es wird hundertprozentig noch was passieren. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was passieren wird. Gerade auch die Position, wie gesagt. Eins ist nur hundertprozentig sicher, bei Torwartpositionen machen wir nichts mehr. Ganz kurz Einlenkung dazu, weil er 7 Jahre bei uns gespielt hat. Gibt es eigentlich da schon einen neuen Verein von Jiří Pavlenka? Interessiert mich mal ganz kurz. Weißt du da irgendwas? Weil gar nicht gehört, ne?
Ne, weiß ich gar nicht.
Verein. Wissen wir, dass wir live sind, ne? Vereinslos, okay. Ja, wie gesagt, aber das wird interessant. Clemens Fritz hat 2 neue Spieler versprochen. Ich hoffe, dass ich die im Zillertal sehe, im Trainingslager. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann, ja, die Position, wie gesagt, bin ich mal mega gespannt, was da passieren wird. Ich gebe dir recht, weil wir haben mit Pieper, mit Jung, mit Friedel, mit Malatini, mit Stark. Einer fehlt mir noch, mit Stark, genau. Da haben wir ja schon 5, ne? Definitiv. Für die Innenverteidigerposition in einer Viererkette, sag ich jetzt mal so, ne? Oder wenn ja, wir Dreierkette spielen.
Du hast
spielen.
Sogar 6 Spieler. Jung hast du, glaube ich, jetzt gerade nicht genannt, ne?
Ja.
Genau, Friedel, Stark, Veljkovic, Pieper, Malatini, Jung. Das sind 6 Spieler für 3 Positionen. Ja. Gut, Jung könnte auch noch außen spielen. Malatini hatte man ja gesagt, dass der in Argentinien sogar auch mal ein bisschen Rechtsverteidiger gespielt hat. Sehe ich jetzt aber auch so nicht. Da ist eigentlich einer schon zu viel da, wenn man so will. Aber man hat halt auf den Außen nichts. Man hat eigentlich nur Agu und Weiser. Gut, man hat jetzt noch, der war auch bisher nicht so, Deman, der auch immer nicht so richtig überzeugt hat. Ich weiß nicht, was mit Leon Opitz ist. Als Nachwuchsspieler könnte man natürlich noch ein bisschen mit reinnehmen. Die sind aber beide eher weiter vorne anzusegeln. Ja, muss man
machen. Agu haben wir noch, ne, Sepp?
Agu. Ja, Agu, aber du hast eigentlich nur Agu und Weiser. Agu haben... Die beiden festspielen, hast du ja gar keinen Backups richtig. Ne? Deman halt schon, aber... Ja. Jetzt noch nicht überzeugen und auf der anderen Seite gar keinen.
Deman ist der Kur, der zum Training kommt. Also auf dem Platz hat er mir die letzte Zeit gar nicht mehr gefallen, aber wie er zum Training kommt, ist überragend. Schon Ende letzter Saison und Anfang dieser Saison, er kommt in den Klapprad immer zum Training. Ne? Das ist natürlich auch überragend. Ne? Definitiv.
Also sehr gut, ja. Ansonsten ja, muss man einfach mal abwarten, wo da die Reise hingeht. Ja. Eigentlich hast du auch im defensiven zentralen Mittelfeld, so ein bisschen, das ist ja kein großer Satz, weiß ich nicht, kannst du noch Alvero vielleicht mit reinnehmen, der aber für mich ein bisschen offensiver spielt, hast du eigentlich nur seine Linien, Stay ist jetzt auch kein richtiger Sechser, aber also man sieht, so viel haben wir da jetzt gar nicht und wenn wir noch welche verkaufen, gerade vorne, wie jetzt zum Beispiel Nankishi, der wieder zurückgekommen ist, Berg, der eigentlich weg muss, Kovnatski, der vielleicht auch weggeht, muss man ja auch gucken, dann hast du vielleicht Keke Top, Duksch, Jinma und Grüll. Imazuen hast du noch. Joel als Nachwuchs. Also mal gucken. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier wahnsinnig viel ändern. am Kader, dass der Sonne, dass der eher relativ gleich bleibt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie du sagst, Kovnatski wahrscheinlich, ne? Der steht ja auch immer mal zur Diskussion, dass er verkauft wird. Da bin ich mal gespannt, was da passiert.
Ja. Genau. Muss man einfach mal abwarten, wie es da halt weitergeht. Auch was mit Navigator angeht, hatten wir schon oft drüber gesprochen. Salifu ist halt auch die Frage, kam ja von Juventus wieder, haben wir auch erwähnt. Soll vielleicht nochmal ausgeliehen werden. Ja, einfach mal gucken, wie da die Reise hingeht. Sonst können wir euch gar nichts Großartiges sagen, weil es einfach wenig News gibt. Ich denke mal, dass die Presse jetzt dann schon ein bisschen mehr vielleicht rausjagt. Angeblich soll, glaube ich, jetzt wohl diese Woche noch das Heimtrikot veröffentlicht werden. Das kann ich euch noch sagen. Da sind wir natürlich sicherlich sehr gespannt. Soll so Mitte der Woche sein. Macht ja vielleicht auch Sinn, beim ersten Testspiel dann das vielleicht schon mal eins anzuziehen. Aber das warten wir einfach mal ab. Gut, aber ansonsten, wenn du jetzt keine großen Highlights mehr hast, wäre es das im Endeffekt für uns, für den Moment. Wir würden jetzt einfach weitermachen im Ein-Wochen-Rhythmus. Das Coup ist ja, wie gesagt, auch im Urlaub. Beim Zillertal gucken wir dann, wenn Zillertal Trainingslager ist und du vor Ort bist, können wir noch ein bisschen anders agieren. Aber für den Moment, denke ich mal, reicht es einmal die Woche als News und Updates für euch, damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, Scoop, ihr so. Ich nehme an, du hast nichts mehr, oder?
Also sonst. Ich habe nur noch die Frage, Thema wieder, was mir gerade einfällt, Thema Weserstadion. Der Verein ist weiter auf der Suche nach einem Sponsor, ne? Denke ich mal, für Namensrecht für den Weserstadion, oder?
Ja, genau.
Okay, aber da gibt es auch nichts Neues. Ne?
Okay. Da gibt es auch nichts Neues. Gespannt. Von daher können wir euch auch da keine neuen Infos geben. Scoop. Von daher würde ich sagen, von meiner Seite her euch eine schöne Woche. Macht's gut auf jeden Fall. Viel Spaß, falls ihr noch Europameisterschaft guckt. Ansonsten natürlich euch wieder auf Werder konzentrieren. Das müssen wir ja auch. Scoop, dir noch einen guten Urlaub. Du bist jetzt ja noch nicht nur ein paar Tage, sondern eher schon Wochen noch da. Und natürlich auch Rausschmeißer. Ich hoffe, dass du dann spätestens beim nächsten Mal den Rausschmeißer auch auf fließend Kroatisch geben kannst, aber heute gerne nochmal auf Deutsch. In dem Sinne, euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Ja, vielen Dank erstmal dafür, für die Urlaubswünsche. Ja, mein Rausschmeißer, was soll ich dir sagen? Ich habe heute nur gelesen, interessanter Punkt, das erste Freundschaftsspiel, das Werder hat, ist gegen Verden. Und der Trainer ist Mr. Europacup Frank Neubert. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen.